dann war es eben dieser besagte Freitag. Und dann habe ich ihr eben geschrieben, ja, ich komme später, ich muss noch eine Audi-Kampagne fertig machen. Und dieses Schwarz auf Weiß zu lesen, okay, ich komme später, vernachlässige das eine für das quasi Gegenteilige. Das war so ein bisschen dann auch der Augenöffner zu sagen, nee, ich möchte eigentlich, wenn dann für Produkte kommunizieren, wo ich wirklich dahinter stehe, voll und ganz.
Willkommen bei Queraussteiger, ein Podcast von André Hennen, das bin ich, und German Wahnsinn, mit denen produziere ich das hier. Ich spreche hier mit spannenden Menschen, die ihre Idee umgesetzt haben, die ihr Café eröffnet, ihr Buch geschrieben oder einen ganz neuen Beruf begonnen haben. Kurz, Menschen, die heute etwas ganz anderes machen, als sie früher gemacht haben. Ich will wissen, warum sie das gemacht haben und vor allem wie. Wie fängt man an, was war super und was sollte man besser vermeiden? Los geht's mit einem ehemaligen Texter und Kreativdirektor, der heute die alkoholfreie Biermarke Uwe gegründet hat. Queraussteiger Philipp Wienberg. Ja, willkommen bei Queraussteiger. Heute endlich mal Heimspiel für mich, denn hier sind ja fast immer Gäste oder ganz oft von deren Berufen ich überhaupt keinen Schimmer habe. Also Bootsbauerinnen, Bürgermeister, Opernsänger, Ombudsfrauen, da recherchiere ich mich dann vorher immer so ein bisschen ein, damit ich nicht komplett ahnungslos, also noch ahnungsloser auflaufe. Heute endlich mal zwei Berufe, mit denen ich mich beruflich wie privat seit Jahrzehnten beschäftige. Texte und Bier. Mein heutiger Gast war nämlich mal Texter, in der Hierarchie hoch bis Kreativdirektor, also in seriöseren Berufen wird man das Abteilungsleiter nennen, und dann hat er eine neue Biermarke gegründet, und zwar, ich bin mir da jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube, die einzige Biermarke, die komplett rein alkoholfrei unterwegs ist.
Die einzige Craft-Biermarke Deutschlands auf jeden Fall, also es gibt ja noch Clausthaler, die sind auch alkoholfrei unterwegs in Deutschland, aber eine Marke, die wirklich nur alkoholfreies Craftbier rausbringt, gibt es sonst in Deutschland nicht. Ja. Da, also die erste und einzige.
Guck mal, direkt, da war. Siehst du? Hallo Philipp.
Moin, ja, freut mich, dass ich hier sein darf.
Top professionell habe ich hier das Intro durchgezogen. Nee, eine Idee, also wenn man jetzt irgendwie eine alkoholfreie Biermarke gründet, da wird jetzt meine bayerischen Schwäger sich wahrscheinlich wieder vor Lachen auf die Schenkel klopfen. Aber das ist jetzt schon ein paar Jahre her. Der Firma geht's blendend. Uwe sehe ich auch ständig in den Regalen. Das ist so eine schöne Affen-Illu, die bestimmt schon mal der ein oder andere gesehen hat. Und ich bin total gespannt, wie das alles passiert ist und wie das war. Und willkommen nochmal, Philipp Wienberg.
Hallo. Ja, danke für die Einladung.
Genau, ich freue mich. Genau, wir reden vorher, bevor es zum Bier geht, einmal kurz über deinen Einstieg. Und zwar, das ist ja, also den Beruf, den promote ich ja immer ganz gern, weil es eben auch meiner ist und man sonst einfach überhaupt nicht drauf kommt. Wie bist du mal auf Texter, also auf den Beruf gekommen und warum?
Also genau, wie die meisten Texter würde ich sagen, ich bin da so reingerutscht. Also es gibt da gar nicht so richtig den direkten Weg dazu. Und man hat ja auch kaum Wahrnehmung, wie dieser Job stattfindet, so richtig. Bei mir war das, ich habe Medienmanagement studiert. Damals war das auch irgendwie eher eine zufällige Entscheidung, so irgendwas mit Medien eben. Und habe dann im sechsten Semester immer noch nicht gewusst, also acht Semester Diplom war das damals noch, gab noch keinen Bachelor, acht Semester Regelstudienzeit, im sechsten Semester wusste ich immer noch nicht, was soll ich denn eigentlich machen, und dann habe ich ein Praktikum gemacht, das hieß Creative Village, und das war eingeteilt in drei Zwei-Monats-Abschnitte, einmal bei der UFA Filmproduktion in Potsdam, dann bei der TAZ in Berlin und dann auch noch bei Scholz & Friends. Und so bei der Bewerbung hatte ich eben auf die Seite geguckt, Scholz & Friends, was machen die? Hab mich da irgendwie 10 Minuten eingelesen, hab das nicht so ganz verstanden, was die machen. Und habe gedacht, naja, Taz und Ufer klingt super. Bei der bei dem Creative Village Praktikum, da bewerbe ich mich mal. Und auch im Vorstellungsgespräch haben sie mich dann gefragt, ja, kannst du dir was vorstellen unter Scholz and Friends? Und ich habe relativ ehrlich also und direkt damals gesagt, ja, weiß ich nicht, aber klingt spannend. Aber eher, ich will eher in die Filmrichtung, dachte ich damals, zur Filmproduktion. Oder vielleicht Journalismus. Deswegen war so das. Aber ich wusste es nicht genau, deswegen auf jeden Fall schön, da mal reinzuschnuppern. Genau, und das Praktikum habe ich bekommen.
Aber das waren alle drei dann? Also
das waren alle drei hintereinander, genau. Scholz. Genau, das war alles drei hintereinander. Beziehungsweise es war zuerst Ufer, glaube ich, dann Scholz and Friends und dann Taz. Und dann habe ich meinen ersten Tag gehabt bei Scholz and Friends. Und ich war dort eher so als Manager wegen Medienmanagement, hat man eher gedacht, okay, ich bin eher Projektmanager. Und dann am ersten Tag haben sie zu mir gesagt, ja, Philipp, wir haben irgendwie eigentlich gar keinen Bedarf für einen Projektmanager, Praktikanten. Willst du mal Text ausprobieren? Und dann habe ich gedacht, ja, klingt auch super. Und dann habe ich 2 Monate getextet bei Scholz and Friends.
Auch ganz geil, dass es dann dieses Praktikum gibt.
Ja, ich weiß gar nicht, ob es das immer noch gibt. Keine Ahnung, lang nicht mehr recherchiert dazu.
Wie war es denn bei der UFA? Was hast du denn da gemacht?
Da war ich in der Formatentwicklung und in der Unternehmens-PR, also so 2 unterschiedliche Abteilungen. Und Formatentwicklung war sehr witzig,
würde ich sagen.
Man denkt sich quasi neue, verrückte Trash-TV-Formate aus.
Sehr hervorragend.
Also ich war dann auch mit Kameramann unterwegs was war das? Ich weiß gar nicht, ob es das dann geschafft hat als echtes Format. Ich glaube, Großvater gesucht oder sowas.
Alles klar.
Ja, genau.
Wie war das?
Das war auf jeden Fall auch spannend, aber so ein bisschen wusste ich danach, ich will nicht in die Produktion, in die Fernsehproduktion will ich auf jeden Fall nicht.
Aber warum? Klingt doch erstmal extremst unterhaltsam.
Ja, irgendwie, ich weiß auch nicht, irgendwie. Wobei es war vielleicht am Ende gar nicht so eine Entscheidung gegen etwas, sondern es war einfach dieses Texten, was mir dann so lag und wo ich irgendwie gutes Feedback bekommen habe, dass ich dann danach gesagt habe, okay, ja, das ist es auf jeden Fall. Und genau, dadurch bin ich in die Texterschiene dann gelandet und da dann auch erstmal geblieben.
Ja, ich würde noch einmal kurz das dein Praktikum zusammenfassen, weil das einfach 3 so tolle Stationen sind. Mhm. Wie war denn dann Taz?
Taz war natürlich auch komplett konträr von den Menschen, die dort arbeiten und von der Einstellung zu jetzt Scholz and Friends. Also eigentlich, ja, wenn ich jetzt drüber nachdenke, eigentlich völlig verrückt, dass die drei sich zu einem Verbund zusammengeschlossen haben, aber auch toll eigentlich. Nee, Taz war auch toll, da war ich lustigerweise dann in der Werbesparte der Taz. Also quasi habe gelernt, wie Anzeigen ausgetauscht werden zwischen verschiedenen Zeitungen, also quasi mit Gegenanzeigen. Ich habe vergessen, wie der Fachbegriff heißt. Lange her. 15 Jahre. Wir haben Events organisiert, wie den Pantherpreis. Das war so ein Preis. Ich glaube, damals hat ihn ich weiß gar nicht mehr, wer ihn gewonnen hat. Das war auf jeden Fall für soziale Projekte eine Auszeichnung. Das war auch auf jeden Fall sehr spannend.
Wie waren da so Redaktionssitzungen? Weil lustigerweise denke ich, wenn ich jetzt länger drüber nachdenke, Ufer und Taz und Scholz, es ist ja eigentlich alles Texten.
Also ja, das stimmt. Ja, wir haben auch damals eine Beilage geschrieben, wir Praktikanten, die tatsächlich in der Taz erschienen ist. Da habe ich dann auch redaktionelle Texte geschrieben. Das war sehr spannend. Auch die Redaktionssitzung, da saßen wir dann als Praktikanten völlig gleichberechtigt mit in der Redaktionssitzung. Das war schon eine tolle Erfahrung auf jeden Fall. Ja.
Hast du noch so eine Anekdote aus der Zeit oder den Preis? Oder?
Also was mich damals so ein bisschen erstaunt hat, ist, dass man erstmal immer durchgegangen ist, was alle anderen schreiben. dachte ich so, warum ist das so? Warum wird in Zeitungen vor allem immer erstmal geguckt, was die anderen schreiben? Und warum betreibt man nicht mehr eigenes Agenda-Setting sozusagen? Aber
diese alte Geschichte, dass man auch bei der Taz als allererstes mal die Bild liest.
Ja, genau. Also warum orientiert man sich da so sehr dran, an dem, was man nicht will? Und also mein Glaube ist eher, dass man sich mehr an dem orientieren sollte, wie es sein sollte. Also das steckt eigentlich auch schon ein bisschen an die, nimmt so ein bisschen vorweg, die Geschichte zu Uwe. Aber ja, da kommen wir sicher später nochmal zu.
Ja, klar. Aber wie war denn dann der Alltag bei Scholz, also als Texter? Also wie muss, also so ganz genau, also was da jetzt auch durchaus so viel besser war als bei den anderen beiden Optionen?
Also im Grunde hatte das so eine Leichtigkeit, das hat mir immer sehr gefallen. Also der Kunde, den ich damals betreut habe, war HLX. Das gibt es jetzt nicht mehr, die wurden gekauft von TUI dann irgendwann. Das war eine der ersten Billigfluglinien. Also der Claim damals war Fliegen zum Taxipreis. Und da wurde einfach, konnte man sich so kreativ austoben, was lustige Headlines angeht. Also dann war irgendwie das Ziel, okay, es gibt Flüge nach Stockholm, schreib einfach lustige Headlines den ganzen Tag von morgens bis abends, um das zu bewerben.
Lustig, habe ich genau auch gemacht. Also, für Hapag Fly, die gibt es schon gar nicht mehr.
Ja. Und
ist lustig, wenn man das jetzt mit 15 Jahren Abstand,
ja,
also wenn man jetzt so mit Flugscham kommt.
Oh Gott, ja. Nee, inzwischen fliege ich selber so gut wie gar nicht mehr. Aber damals, ja, hat man das gar nicht so hinterfragt.
Krass, ne?
Nee. Und dann haben sie auch noch zusammen mit der Partei, haben sie so einen Wahlwerbespot gemacht damals. Das war auch einfach... Also es hat einfach Spaß gemacht. Also.
Ach stimmt, ich erinnere mich, ne? Der hat dann auch alles gewonnen.
Der hatte alles gewonnen.
Also Sonneborn macht seine Parteirede und mit 8000 Bannern und Logos.
Genau, und im ersten Spot haben sie es noch so ganz dezent gemacht und dann gab es aber keine Rüge. Und dann haben sie es in jedem Spot immer weiter gesteigert, bis wirklich alles durchgebrandet war mit HLX. Also das war schon irre eigentlich. Ja, auch ein bisschen verwerflich, wenn man jetzt heute drauf guckt. Ja, komplett. Aber,
das war dann auch wieder sehr Sonneborn-esk, dass er dann einfach mal guckt, also dass das in dem, dann auch seine, ist natürlich schön für KLX, dass man das einmal so durchgezogen hat, aber auch Sonneborn zieht es halt auch eiskalt durch, nur um allen zu zeigen, guck mal, hier gibt's eine kleine Gesetzeslücke, Bock.
Ja, genau. Nee, das war schon beeindruckend für mich. Also so vom kleinen Dorf in Bayern nach Berlin, dann für so eine große Marke plötzlich was zu machen. Also vor allem diese Headlines zu schreiben, die dann tatsächlich irgendwo gedruckt werden und hängen. Also das war für mich damals das Größte, so ein Banner. Ich habe irgendwie einen Bus, hatte ich mir ausgedacht, irgendwie der Bus, der Leute abholt am Flughafen und dann draufgeschrieben, Bussi links, Bussi rechts. Und dann wurde das tatsächlich dem Kunden präsentiert und der Kunde fand es irgendwie großartig. Und dann, das ist einfach so ein Wirksamkeits-, irgendwie Selbstwirksamkeitsgefühl, so etwas als so der Unterste in der Kette in der Agentur macht plötzlich was dann gedruckt wird. Das war auf jeden Fall für mich toll.
Ja. Das kann die Werbung echt, ne? Also dass man auch relativ schnell sehr sichtbare Erfolge hat.
Genau.
Das gibt's so jetzt das auch in keiner, also zumindest kenne ich keine andere Branche, wo mir das mal so aufgefallen wäre.
Nee.
Also selbst bei Filmen, da arbeitet man ja dann durchaus mal ein Jahr.
Das stimmt, ja. Also Film hatte ich vorher Praktikum gemacht bei einer Produktion in München, so im zweiten Semester oder dritten Semester. Und da war meine Erfahrung eher, okay, wir arbeiten jetzt am Drehbuch, bis das gedreht wird, bist du schon 3 Jahre nicht mehr hier. Und wir haben jetzt eine Filmförderung aus Berlin bekommen. Der Film spielt aber in Hamburg. Könntest du bitte das Drehbuch umschreiben? Das war tatsächlich eine meiner Aufgaben. Könntest du bitte das Drehbuch umschreiben, dass es nicht mehr in Hamburg spielt, sondern in Berlin? Und dann wurde aus dem Hamburger Hafen, musste ich überlegen, was könnte das in Berlin sein? Das
irgendwas an der Spree.
Das war dann ein Containerbahnhof, also so ein Güterbahnhof und so, also und die Radiosender wurden umbenannt. Das war irgendwie alles so, boah, da steht überhaupt nicht die Kreation wirklich im Mittelpunkt, sondern also es war für mich sehr frustrierend, diese langen Abläufe und dachte ich, nee, ich möchte irgendwie was, wo es sofort Resultate gibt. Das ist
ja alles viel zu viel Arbeit. Ja, wobei die Kreation im Mittelpunkt steht ja jetzt bei der Werbung auch nur, wenn man wirklich sehr, sehr viel Glück hat.
Das stimmt, ja. Wahrscheinlich hatte ich am Anfang einfach viel Glück. Ja,
ja, weil das, also da ist auch meine, also ich bin ja auch Texter, da ist, das ist wirklich, das hat man so vielleicht so in 5% der Fälle, dass es da wirklich mal um, dass da einer Lust hat auf originelle Ideen. Also die meiste Zeit ist es halt Abverkauf.
Ja, das stimmt. Ja, ich glaube, das war dann auch so ein bisschen mein Schlüsselloch, das ich geguckt habe. Und ich habe nur HLX gesehen und nur meine Aufgabe, schreibe den ganzen Tag lustige Zeilen 2 Monate lang. Und dachte ich, ach ja, das mache ich jetzt, das mache ich jetzt auch beruflich. Und genau, so, dann bin ich eben nach dem Studium zu Jung von Matt nach Stuttgart als Junior-Texter und dann als Texter. Genau, und habe das da weitergemacht.
Wie war das da?
Dort war es dann nicht mehr HLX, sondern hauptsächlich Mercedes-Benz.
Das ist eine ganz ähnliche Tonalität.
Das war natürlich schon anders. Habe dort viel gelernt, aber auch, wie man längere Texte schreibt. Also in Stuttgart war vor allem die Katalogagentur für Mercedes-Benz, also ganz viel Autokataloge durchgetextet.
Erklär das mal gern, so für Leute, die das noch nie gemacht haben.
Also,
wie fängt man an? Was, wieso, was? Ich denke immer nur, also ich merke so in Gesprächen so mit Verwandtschaft oder so, dass dann immer, der Texter, der schreibt dann irgendwie hier so Bildunterschrift und fertig und das,
ja,
wie
also,
ist es tatsächlich?
Also tatsächlich ist das so, dass es so ein Katalog, so ein Autokatalog, was weiß ich, hat 50 bis manchmal 80 Seiten teilweise. Manchmal sind sie auch kürzer, haben nur 16 Seiten. Aber da geht es vor allem um extreme Präzision in den Texten. Also man kriegt ein unfassbar ausführliches Briefing vom Kunden, was denn da alles drinstehen soll. Anschließend schreibt man den allerersten Entwurf. Den stimmt man dann quasi ab mit seinem Kreativdirektor, was ich später dann selber war. Und schreibt erstmal wieder alles neu.
Wie jeden ersten Entwurf.
Genau, wie jeden ersten Entwurf. Ja, ich hatte mal einen Kollegen, der hat den ersten Entwurf seiner Praktikanten erstmal zerrissen und ungelesen.
Oh Mann.
Andere Zeit, ja. Und dann schreibt man eben den zweiten Entwurf. Dann irgendwann, wenn wirklich alles so Präsentationskunden fertig ist sozusagen, geht es an den Kunden und dann beginnt die Kundenschleife. Das heißt, es kommt ein Riesenkatalog an Änderungen und eventuell wird dann direkt auch noch einmal das grundsätzliche Briefing angepasst. Also es ändert sich erstmal alles eventuell. Und man startet quasi den Prozess wieder von vorne, bis man dann nach mehreren Schleifen einen fertigen Text hat. der dann ins Lektorat geht, wo es nochmal kontrolliert wird. Und dann am Ende wird er gesetzt und nochmal geprüft vom Kreativdirektor und vom Kunden. Und dann irgendwann hat man den gedruckten Katalog.
Ja. Das ist lustig, so die ganze während dieser gesamten Geschichte einfach so von einem Ohr bis zum anderen gegrinst, weil man denkt, okay, es war schon...
Es war hart, ja.
Ja, es ist wirklich, es ist unglaublich viele Schleifen, die man da dreht, bis man da mal was fertig hat. Das ist auch so ein Werbeding irgendwie, das, auf das man unglaublich viel wegschmeißt.
Ja, genau. Das zweite war, der zweite Kunde, den ich da betreut habe, war Mercedes AMG. Und da war es, das war so ein bisschen, glaube ich, warum ich dann da auch dran geblieben bin, weil da war es wieder das, was mir wirklich Spaß und Freude bereitet hat, nämlich das Schreiben von Headlines. Also einfach du kriegst ein Auto und mein CD damals, mein Kreativdirektor damals sagte, das Autobriefing, das ist eigentlich seit der Entstehung des Sportwagens immer das Gleiche. Ja. Hier kommt ein neues Auto, es hat ein geschärftes Design, es hat eine höhere Dynamik.
Höhere Dynamik, aber auch Komfort.
Aber auch, genau, gesteigerten Komfort und dann neu seit irgendwie 2010 geringeren Verbrauch.
Oder Sicherheit.
Oder erhöhte Sicherheit, ja. Okay. Aber immer so diese, eigentlich jedes Auto war genau das im Vergleich zum Vorgänger. Das heißt, man hat so ein bisschen immer die gleichen Ideen gesucht, die irgendwie Texter seit, ich weiß nicht wie viele Jahren suchen. Und wenn man dann da irgendwie mal eine Headline hingekriegt hat, die wirklich auch wieder gedruckt wurde, dann war das irgendwie auch wieder so ein Erfolgsgefühl.
Ja, ja, ich, eine Zeit lang habe ich auch Auto-Headlines, also auch schon ewig her, gemacht. Und da habe ich auch gemerkt, das ist dann schreibt man was und denkt, oh, das ist aber auch schon eine sehr, das ist ja total gute Headline, die ich da geschrieben habe. Ja, ja, gab es schon hier da 73,
ja, genau.
Hier, das ist 94 und hier.
Genau, genau.
Es gab dann auch immer so Lexikon-Kreativdirektorinnen oder so, die dann einem so exakt unter die Nase gerieben haben, in welchem Jahr, für welche Marke, die dann so ein unglaubliches Branchenwissen in dem Bereich hatten.
Ja, ja, mein CD bei Jungfrumann war auch so, es war ja auch mal dein CD, richtig? Hier,
Philipp Barth.
Philipp Barth, ja.
Philipp Barth, schöne Grüße.
Ja, schöne Grüße, Philipp.
Ja, der ist das Brain da, das ist, von dem habe ich mit am meisten gelernt auch.
Ja, definitiv. Viel übernommen, auch für meine Arbeit dann als CD.
Ja, der schreibt ja jetzt auch, glaube ich, auch, hat ja auch das ein oder andere Buch jetzt geschrieben, ja, genau. Mit dem Bereich. Ja, der hat immer schön gesagt, eine Headline ist eine kleine Entdeckung.
Ja.
So, dass man irgendwie einfach nur, dass es gar nicht so um Formulierungen geht, was bei mir ganz lange so eine Gehirnverdrehung war, dass ich immer dachte, ich muss das jetzt ganz toll formulieren. Darum geht's gar nicht. Er sagt, nee, du musst einfach nur in dem Bereich eine schöne neue Entdeckung finden und die einfach nur gerade aufschreiben.
Genau, ja.
Das fand ich eigentlich eine der besten Beschreibungen, wie man eine schöne Headline schreibt.
Ja, auf jeden Fall. Also es gibt natürlich auch schöne Headlines, die sind einfach nur Wortspiele. Die finde ich aber auch, dass die nicht ganz die Flughöhe sozusagen erreichen von einer schönen Entdeckung. Also eine schöne Entdeckung ist meistens dann die schönere Headline.
Dann warst du ja eine ganze Zeit lang Texter.
Genau, dann war ich eine Zeit lang Texter und dann habe ich...
Hast ja auch mal rüber gemacht dann.
Dann habe ich eben gesehen bei Philipp & Coin, die große Agentur in Hamburg, hier in Hamburg, die suchen einen Kreativdirektor für Auto. Dachte ich, texten kann ich und Auto habe ich jetzt auch damals dann was fast 4,5 Jahre gemacht. Da gehe ich jetzt rüber und genau, bin dann gewechselt in die Position des Kreativdirektors auf dem Kunden Audi.
Und wie ist das?
Das ist erstmal ein komplett anderer Job. Also
so muss man kurz sagen, Kreativdirektor ist in anderen Berufen halt, ist es halt so wie Abteilungsleiter. Also man hat dann meistens so 5 bis 30 Leute
genau.
Unter sich.
Also zuerst waren unser Team 10 Leute ungefähr Und später dann ab 2016 waren es dann plötzlich so 25 bis manchmal sogar 30 mit Freelancern.
Gut getippt.
genau, und das bedeutet, dass man eigentlich im Idealfall gar nicht mehr selber textet. Also das, was man vorher am besten konnte und der Grund für die Beförderung war, findet plötzlich quasi gar nicht mehr statt. Sondern stattdessen ist man beschäftigt mit Teamführung, Mitarbeitergespräche, Kapazitätenplanung, Meetings mit quasi dem Team, in dem die ihre Ideen präsentieren und man hat dann eine halbe Stunde Zeit oder eine Stunde manchmal, wenn es ein viel zu langes Meeting ist, um irgendwie eine Richtung vorzugeben und dann arbeiten die Kreativen an dieser Idee weiter. Oder man hat eben Meetings nach oben, also sprich mit der Geschäftsführung, um dann die Sachen, die das eigene Team entwickelt hat, nach oben zu verkaufen. Und dann kommen dort oft Änderungen, die man dann wieder dem Team verkaufen muss. Also es ist ein...
Heiße Kartoffel.
Genau. Es ist so richtig Middle Management. Man kriegt Druck von unten, man kriegt Druck von oben. Man hat plötzlich Managementaufgaben, die man vorher nicht hatte als Texter. Da war man ja eher Facharbeiter. Trotzdem hat mir das großen Spaß gemacht, muss ich sagen. Also es war was ganz anderes, aber irgendwie auch etwas, was mir auch lag.
Aber ja, ich fand es da vor allem interessant, dass einem das keiner verkauft hat, dass das einfach ein völlig anderer Job hat.
Ja, also bei Phil und Coint hier gab es zumindest so eine Realisierung, dass das zwei unterschiedliche Berufe sind und man hat dann so 2013 die Fachkarriere ausgelobt. Das ist was, das kannte ich sonst nur aus den UK, also aus England, aus englischen Agenturen, dass du eben auch, obwohl du in deinem Fach bleibst sozusagen, trotzdem weiter Karriere machen kannst. Also wir hatten dann auch bei mir im Team einige, die diesen Weg eingeschlagen sind und gesagt haben, okay, ich möchte nicht in eine Managementposition, weil ich sehr gut bin in meinem Fach, sondern ich möchte quasi in meinem Fach als Texter oder Art Direktor bleiben. Ich möchte aber dann nicht plötzlich aufhören, Gehaltserhöhungen zu bekommen.
Was ja so ist.
Was ja eigentlich in den meisten deutschen Agenturen so ist. Also da musst du zwangsläufig für den nächsten Karriereschritt Kreativdirektor werden. Genau. Ja. Du wirst Freelancer. Ja. Das ist so der Schritt, den dann auch viele gehen. Ich habe letztens eine Statistik gelesen. Ich weiß nicht, ob die stimmt, aber dass inzwischen nur noch 55% der Werber in Deutschland festangestellt sind und der Rest sind Freelancer. Ja. Ich weiß jetzt keine Quelle mehr, aber
ich habe da mal so ein Software-Startup gehabt.
Ja, kennst dich aus. Darin.
Ja, es ist wirklich so. Also in den USA ist es auf jeden Fall so. Da ist es schon 50-50. Mhm. Und in der Kreativbranche ist es tatsächlich auch schon länger, auch geht auf die 50-50 zu.
Ja, Wahnsinn.
Was aber durchaus auch ganz viele Probleme mit sich bringt, wegen eben sozialer Absicherung und so. Weil da muss man halt, also man muss die Leute halt wirklich dann, ist jetzt Mini-Exkurs, aber das ist halt, wenn zu viele Leute und gerade in niedrigeren Positionen Freelancer sind, hat das ganz viele Probleme, weil die die müssen sich dann halt auch selber versichern und genau, das wird ganz vielen, es wird ganz, ganz oft in Schulen einfach nicht beigebracht oder den Studenten und die machen sich dann selbstständig und ganz viele, da läuft das halt überhaupt nicht gut, logischerweise. Mhm. Und deswegen muss man es immer gucken. Also Freelance ist immer, in so einer Senior-Position ist das eigentlich fast immer relativ gut, weil man dann eben auch so eine gewisse Lebenserfahrung auch mit Geld hat. Aber dass diese 50-50 Freelance ist, hat jetzt auch nicht nur Vorteile.
Also nee, auf jeden Fall. Ich finde es auch, fand das ziemlich krass, diese Zahl. Und ich glaube, die ist so eine direkte Folge davon, dass es diese Fachkarriere nicht wirklich gibt in Deutschland.
Ja, auf jeden Fall.
Also, Ja, da muss man auf jeden Fall umdenken in den Agenturen.
Ja, ich glaube, die werden gerade zum Umdenken auch gebracht, ganz ja, viele. Ja. Also es gibt ja auch jetzt durchaus sehr viele neue Modelle und die haben das, ich glaube, keine wirklich große Agentur hat das komplett verpennt jetzt mittlerweile. Mhm. Also jetzt wohl auch mal Zeit. Du hast dann ja auch irgendwann aufgehört.
Genau, also mit dieser Beförderung 2016 war dann eben auch plötzlich 16 Termine am Tag, also wirklich so im Halbstundentakt immer wieder immer wieder ein neues Meeting. Und da ist dein Hirn natürlich Matsch am Ende des Tages. Vor allem, wenn du dann noch, also du kommst ja während diesen 16 Terminen nicht zum E-Mails beantworten. Das heißt, du sitzt dann abends nochmal da und beantwortest das, also machst quasi da das alles, was liegen geblieben ist, um dann am nächsten Tag wieder morgens um 9 mit dem ersten Termin zu starten. Und also Phil und Kointje hat sehr viele Alkoholkunden. Also einmal war das lange Jägermeister, das war Astra Bier, kennt man ja sehr gut die Kampagne inzwischen, auch nicht international, aber national zumindest. Dann kamen noch mehrere Carlsberg Marken dazu, so die letzten Jahre. Und das führte dazu, dass es immer einen gut gefüllten Bierkühlschrank gab und eine Jägermeister-Zapfanlage. Und im Grunde gibt es in der Werbung ständig was zu feiern. Also bei 200 Mitarbeitern hat erstens jede Woche mindestens eine Person Geburtstag. Dann hast du ständig irgendwie eine Einladung zum Pitch, was irgendwie ein Grund zu feiern ist, ein gewonnener Pitch oder ein nicht gewonnener Pitch, den man dann trotzdem feiert. Außerdem ist Freitag sowieso Umtrunk. Das heißt, man trinkt sehr viel Alkohol, außer man entzieht sich dem. Und das hat dann mit dem Job als Kreativdirektor oder als Unitleiter dann, wie das dann hieß, hat das nicht mehr zusammengepasst. Also so, vor allem war ich dann 35 und wenn man dann freitags irgendwie ein bisschen über den Durst trinkt, dann geht der Kater bis Dienstag. Und dann hast du irgendwie Dienstagabend 32 Termine mit einem Kater. Also das ging dann einfach nicht. Und dann habe ich gesagt, okay, ich höre jetzt erstmal auf zu trinken. Also ohne zu sagen, okay, ich höre jetzt auf, für immer Alkohol zu trinken, sondern erstmal, ich höre jetzt einfach mal auf und guck, was passiert. Ja. Also
das ist gesellschaftlich nicht ohne, oder?
Das war vor allem auch so in der Werbebranche, so in den Kreisen, in denen man da unterwegs ist, ist das total ungewöhnlich gewesen damals, also 2016. Inzwischen ändert sich das, glaube ich, ein bisschen. Aber damals war das so, wenn ich dann freitags abends mit einem alkoholfreien Bier in der Runde stand, dann war es eigentlich so, jedes zweite Gesprächseinstieg war, hey, warum trinkst denn du nix? Ach komm, das eine kannst du doch trinken, das schmeckt doch nicht, was du da trinkst. Das war dann tatsächlich eher so eine Bestärkung für mich. Okay, ich scheine damit mit meinem Verhalten alle zu irritieren. Gleichzeitig habe ich aber auch festgestellt, dass es eine große Gruppe von Leuten gibt, die auch auf Werberpartys keinen Alkohol trinken. Ja. Die waren mir vorher, als ich noch zu denen gewartet, die viel getrunken haben, waren mir diese Menschen nicht aufgefallen. Aber das war eine relativ große Gruppe. Und wenn du irgendwie eine relativ große Gruppe hast, die nicht repräsentiert wird, dann ist da irgendwie ein Potenzial. So kam ich dann eben auf die Idee, da irgendwie was draus zu machen.
Ist ja lustig, dass das so was Besonderes ist. Also es ist eigentlich echt schockierend immer. Ne? Also ich merke das ja auch so, hin und wieder schmeiße ich auch immer mal so einen alkoholfreien Monat rein und merke dann immer, wie anstrengend das ist, dieses Nonstop. Also ich ertappe mich dann auch dabei, dass ich durchaus auch selber so bin. Also ja, dass ich dann auch selber so, ach echt, du trinkst, was ist denn da los? Irgendwie gesundheitliche Probleme.
Genau, genau.
Und das ist, ich meine, früher hat weil will man irgendwie auffallen, tätowiert sich eine Spinne ins Gesicht, aber stattdessen reicht es, ein alkoholfreies Bier in die Hand zu nehmen.
Richtig. Und dann hatte ich eben angefangen zu gucken, was gibt's denn für alkoholfreie Biere? Und wenn man das sich das dann aus so einer werberstrategischen Sicht anguckt, dann sieht man, alle alkoholfreien Biere in Deutschland sind gleich positioniert, nämlich bei Kontrolle, Verzicht, Nüchternheit,
Spaß.
Askese. So, das sind so die Begriffe, die da auffallen. Also es ist die einzigen, die es so ein bisschen geschafft haben, da rauszubrechen, sind die alkoholfreien Weißbiere. Die sind jetzt so im Bereich Sportabenteuer positioniert, aber es gab quasi kein einziges Bier. Alkoholfreies Bier, was ja eigentlich auch ein Genussmittel ist, was bei Genuss positioniert ist.
Ja, also und Bier geht ja auch noch ganz gut. Ne? Also ich habe irgendwann mal eine sehr traurige Recherche zum Thema alkoholfrei Wein ausprobiert.
Ja,
das ist ein Desaster. Aber alkoholfreie Biere ist ja total super.
Wobei, ja, ich glaube, alkoholfreie Weine sind das, was jetzt als nächstes kommt. Also bin ich relativ sicher.
Ja, das muss.
Ja.
Also es kann ja nicht sein, dass die so schmecken müssen.
Nee.
Das ist ja furchtbar.
Ja, genau. Das war dann so Anfang 2017, habe ich mich mit meinem Artpartner, also Artpartner für die Hörer, ist quasi, man arbeitet immer im Team in der Werbung. Also der eine ist eher für die Texte, der andere eher für das Visuelle zuständig. Wobei, wenn man dann irgendwann auf einer höheren Ebene ist, übernimmt man eigentlich beides, aber trotzdem.
Beide Körperplanung.
Genau, beide machen die Kapazitätsplanung zusammen. Und mit dem habe ich dann zusammen angefangen, so diese Marke zu entwickeln. Und dann noch eine befreundete Artdirektorin, Designerin kam dann noch dazu.
Diese Marke entwickelt heißt also jetzt Uwe.
Da. Ja, aber es hieß damals noch nicht Uwe. Also es hatte Arbeitstitel und der Name, also es kam quasi die Idee vor dem Namen, aber wir wussten, wir wollen ein selbstbewusstes, alkoholfreies Bier machen. Weil es das noch nicht gibt, weil das irgendwie auch mein persönlicher Antrieb war, zu sagen, okay, ich möchte eigentlich gerne selbstbewusst alkoholfreies Bier trinken können und nicht blöd angesprochen werden. Und genau, das war so ein bisschen der Antrieb damals. Und dass das dann Uwe heißt, also zuerst hatten wir kurz überlegt, es Horst zu nennen, fanden das dann aber ein bisschen zu aggressiv. Also
Horst aggressiv?
Ja, so du Horst.
Ach so. Einer meiner besten Freunde ist mit zweitem Namen Horst.
Ja.
Ist immer gleich.
Ja, und
viel zu leiden.
Also der Name Uwe kam quasi, nachdem wir den Brauer gefunden hatten. Also das war dann quasi der nächste Schritt. Aber genau, also zuerst haben wir das quasi neben dem Beruf gemacht. Dann haben wir aber bemerkt, so mit einem Unitleiter-Job lässt sich das nicht so gut vereinbaren und haben Unterstützung gesucht. Und eine Freundin von mir, beziehungsweise die Partnerin von meinem Artpartner, die hatte gerade sich selbstständig gemacht. Mit einer Filmproduktion. Und dann haben wir die gefragt, hey, willst du nicht das Management dafür übernehmen, die Organisation? Weil die ist wirklich ein Management-Genie, würde ich sagen. Und dann hat sie gesagt, ja, mache ich.
Hervorragend.
Also deswegen ist quasi Uwe so die ersten Anläufe von Uwe sind quasi als Teil der Filmproduktionsfirma entstanden, die heißt Avalia Studios. Sie hat dann eben.
Das habt ihr so alles so nebenbei gemacht?
Alles so nebenbei am Anfang, genau. Und eigentlich immer noch. Also ich glaube, im Startup-Language heißt das Bootstrapping.
Ja, so, sehr sympathisch.
Wir holen uns quasi keinen großen Investor, sondern nehmen komplett die Investition aus eigener Tasche, fangen ganz, ganz klein an, so klein, wie es nur irgendwie geht, und holen alles, was man als Dienstleister braucht, holen wir extern dazu. Und so lässt sich inzwischen eigentlich mit relativ, sage ich mal, geringem Aufwand ein Unternehmen gründen. Also es ist natürlich noch immer immens viel Arbeit, vor allem auch organisatorisch. Aber du brauchst nicht mehr dieses riesige Millionen-Start-Investment, um eine Firma zu gründen. Weil es gibt für alles inzwischen Dienstleister, die sich genau auf dieses B2B-Problem, was du hast, spezialisiert haben.
Aber genau. Mal so ungefähr, kannst du sagen, wie ungefähr teuer das jetzt war, so ganz grob oder lieber nicht?
Schwierig.
Nur mal so, als wenn man jetzt Lust hat, irgendwas zu entwickeln und wie viel muss man da in die Tasche?
Also es waren schon mehr als 100.000 Euro.
Sagen wir
so.
Okay.
Nicht gleich am Anfang. Am Anfang haben wir gesagt, okay, wir machen das jetzt einfach mal. Haben uns die Genehmigung auch von Puck, von Philipp und Kointje eingeholt, von einem Arbeitgeber, der meinte, ja, mach das mal ruhig nebenbei. Fand ich damals cool, dass sie uns das ermöglicht haben. Und haben dann gesagt, okay, wir machen die kleinstmögliche Menge. Die lassen wir produzieren bei einem guten Brauer. Und wenn wir das nicht verkaufen, trinken wir es selber. Hier, Laia ist die Geschäftsführerin von Uwe auch, die Managerin auch von Avalia Studios. Die hat dann eben den Brauer ausfindig gemacht, Ende 2017 war das. Und dann haben wir angefangen, mit ihm Rezepte zu entwickeln. Und da war unser Vorgehen eben auch für den Brauer, glaube ich, sehr irritierend. Wir haben gesagt, wir hätten gern ein leckeres Bier. Und er fragte, ja, wie welches Bier soll es denn schmecken? Und wir sagten, nein, es soll nicht schmecken wie ein anderes Bier, es soll lecker schmecken. Das ist uns wichtig. Also es ist wirklich komplett den Genuss in den Vordergrund stellen. Also es gibt ganz viele alkoholfreie Bier, die dann auf Krampf versuchen, so zu schmecken wie das Original, in Fragezeichen. Aber wir wollten von Anfang an, dass Uwe quasi das Original ist. Mhm. Also, dass es nicht wie etwas schmeckt, sondern quasi selber schon genug in sich hat, um zu schmecken. Und dann hat es ungefähr ein halbes Jahr gedauert. Und dann hatten wir sozusagen einen Probesud. Also da wird dann was angebraut und wir probieren das direkt. Da muss man sich ein bisschen vorstellen, wie dann am Ende das fertige Bier wohl schmecken wird. Und das war so lecker. Und dann haben wir gesagt, ja, okay, mach davon die Mindestmenge. Und das war eben dann ein LKW, eine LKW-Ladung. Und die kamen dann Ende April 2018 in Hamburg an. Lass mich irgendwie 30, 32 Paletten, also mit jeweils 40 Kisten. Und dann irgendwie am 1. Mai-Wochenende hatten wir hatten so einen kleinen Uwe-Stand. Da waren wir auf dem Osterstraßenfest, quasi unser erster Verkaufstag. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst an den Sommer 2018. Das war unfassbar heiß, 30 Grad.
Ja, ja.
Das war lustigerweise Hoch-Uwe.
Ach echt?
Ja. Und wir haben dann auf dem Osterstraßenfest direkt eine komplette Palette verkauft. Also von dem Uwe. Noch ohne vorher groß beworben zu haben, ohne Markenbekanntheit, ohne irgendwas. Und haben dann bemerkt, okay, ja, das kommt anscheinend gut an. Genau. Und dann wurde relativ schnell klar, okay, das wird jetzt größer. So,
Nur mal ganz kurz, ich frage jetzt wirklich so, angenommen, man fängt an und da kommt jetzt so ein LKW an.
Ja.
Ich meine, das sind ja so ganz simple Dinge, die man dann klären muss. Wo stellst du, brauchst du erstmal ein Lager?
Genau, du brauchst ein Lager. Unser erstes Lager war, Also im Vergleich zu dem Lager, was wir jetzt haben, war das super staubig irgendwo am Rande von Hamburg. Und wir hatten auch noch niemanden, der unser Bier ausfährt. Wir haben quasi alles selber ausgefahren. Und also es war auf jeden Fall echt eine verrückte Zeit. Und genau, ja, unser erster Anlauf war dann so ein bisschen, okay, wir versuchen es erstmal bei Craftbeer-Läden und in der Gastro. Ja. Da sind wir aber ziemlich abgeblitzt.
Was haben die gesagt?
Was mir so ein bisschen klar geworden ist damals, wenn du eine Kneipe aufmachst oder wenn du einen Craftbeer-Laden aufmachst, dann bist du tendenziell vielleicht eher jemand, der gerne Bier mit Alkohol trinkt. Und wenn dann jemand kommt und quasi das so ein bisschen in Frage stellt, ob Bier mit Alkohol so gut ist, dann reagieren einige, also nicht alle, es gibt auch tolle Craft-Beer-Läden, die uns natürlich auch aufgenommen haben, aber einige reagieren eher abwehrend. Und dann hat sich eben ergeben, dass Supermärkte wie so die ersten Edekas, die oft Unternehmer geführt sind, gesagt haben, ja, wir nehmen das, wir probieren das mal. Also waren viel experimentierfreundlicher. Was uns so ein bisschen jetzt im Nachhinein gerettet hat, weil wir dann gesagt haben, okay, wir konzentrieren uns erstmal auf die Supermärkte und breiten uns da aus.
Die waren halt offen.
Genau, weil die sind dann nämlich offen geblieben und haben dann dazu geführt, dass Uwe nicht nach einem Jahr Existenz aufgrund einer Pandemie wieder eingeht.
Aber sind jetzt nicht Cafés eigentlich die logische?
Also ist dann eigentlich wäre Cafés, ja. Cafés.
Weil das finde ich ja immer so, weil ich würde mich total gerne, also ich persönlich jetzt würde mich total gerne in ein Café setzen und aber nicht unbedingt dauernd immer warmen Kaffee trinken.
Ja.
Sondern das war.
Ja.
Aber wo steht ihr denn da jetzt? Also die, wie seid ihr jetzt organisiert?
Also im Grunde ist es noch im Moment noch ähnlich organisiert. Also immer noch Vertrieb. Alles läuft über externe Dienstleister und der Kern läuft über uns.
Aber das rechnet sich jetzt so.
Also das ist seit 2020, seit 2021 rechnet sich das. Ja.
Corona-Gewinnler.
Ja.
Ja, das gibt ja, das ist ja ganz interessant. Das hatten wir jetzt die letzten Folgen ja jetzt logischerweise. Also jede gibt ja keine Branche, die an der Covid irgendwie vorbeigegangen ist. Und es gibt halt immer, entweder es war ganz schlimm oder total gut. Und das gibt es halt immer so, manchmal immer, wenn man in diesem Supermarkt-Kosmos war, ist, dann ist es eigentlich immer fantastisch gewesen.
Im Supermarkt sind dann unsere Verkäufe, die sind nach oben gegangen während Covid. Also es gab ja zwei Tendenzen, die parallel liefen. Die Leute haben mehr gesoffen. Das war die eine Gruppe. Und die andere Gruppe hat angefangen, sich gesünder zu ernähren. Davon haben wir dann auch profitiert.
Ja. Ja. Aber wie sieht jetzt dein Tag aus?
Also, vielleicht erzähle ich noch ein bisschen was zu dem Übergang.
Ja.
So von.
Ich mache währenddessen einfach meine Dose.
Ja, mach das mal.
Die wird jetzt hier langsam, bevor die warm wird.
Genau, also 2018 war ich ja noch festangestellt und quasi die Hauptlast der Arbeit lag zunächst dann eben bei Laia, das alles zu organisieren. Dann ist 2018 oder 2019, ich glaube 2018 im Sommer ist dann Sönke, das ist mein Artpartner, ist dann komplett ausgestiegen und Vollzeit bei der Filmproduktion eingestiegen, was dann auch bedeutete Vollzeit, Teilzeit Uwe. Und ich habe dann Anfang 2019 meine Arbeitszeit reduziert auf 4-Tage-Woche, sodass ich quasi 4 Tage die Woche als quasi Kreativdirektor und einen Tag die Woche als Uwe-Gründer gearbeitet habe. Und das kam dann teilweise sehr gut an bei Puck. so bei einzelnen Leuten und Geschäftsführern teilweise kam das überhaupt nicht gut an. So, dass ich dann so 2019 so einen Prozess durchgemacht habe, wo ich dann irgendwann entschieden habe, okay, nee, das Uwe-Ding ist mir wichtiger. Ich glaube, so meintest du, Anekdoten erzählen ist gut.
Du, wenn du eine hast.
So, es war so, so Filmcoin, die hatte uns quasi gesagt, okay, ja, 2019 war so eine große Fridays for Future Demonstration.
Ja.
Geht doch dorthin. wir geben euch gerne frei dafür. Wenn nicht Arbeit liegen bleibt. Und dann hatte ich so mich da verabredet mit meiner Freundin. So, wir treffen uns. Und dann war es eben dieser besagte Freitag. Und ich musste noch eine Audi-Kampagne fertig machen.
Oh Mann.
Und dann habe ich ihr eben geschrieben, ja, ich komme später, ich muss noch eine Audi-Kampagne fertig machen. Und dieses Schwarz auf Weiß zu lesen, okay, ich komme später, vernachlässige das eine für das quasi Gegenteilige. Das war so ein bisschen dann auch der Augenöffner zu sagen, nee, ich möchte eigentlich, wenn dann für Produkte kommunizieren, wo ich wirklich dahinter stehe, voll und ganz. Und deswegen bin ich dann Ende 2019 ausgestiegen aus der Werbebranche hinein in die Bierbranche. Und Anfang 2020, im Februar, also noch einen Monat vor Covid, haben wir dann für Uwe eine eigene Firma gegründet, eine eigene GmbH.
Ja.
Die gute Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Und genau, die kümmert sich jetzt vor allem um Uwe, ist aber auch noch so organisiert wie vorher, dass mit der Filmproduktion war, dass fast alles über externe Dienstleister passiert. Ja.
Ja, krass. Ja, ich war gute GmbH, fand ich, musste ich auch sehr, sehr lange. Ich war ganz beeindruckt, dass der Name noch da ist.
Ja, waren wir auch.
Also das immer, wenn, als ich wieder so überlegt habe, das war alles eigentlich schon weg, aber gute GmbH, das ist ja ein super Firmenname.
Ja, wir waren auch so, wir haben das eingereicht, gute GmbH, und dann kam irgendwie eine halbe Stunde später, ja, ist noch zu haben. Was?
Ja, ich meine, da kann man ja noch andere Produkte drunter machen.
Eben, also, ja, jetzt, genau.
Du hast also, ja auch mal dieses... du hattest ja auch bei, ich glaube, bei Philipp und Cointi diese Toilettenpapiergeschichte, ne? Das ist eigentlich das, was lustigerweise jetzt so Goldeimer so ein bisschen macht, ne? Shitty Paper oder wie
es ja, hieß. Das haben wir für Goldeimer gemacht, tatsächlich.
Ach, das war das? Ah, ja.
Ja, das, ja, das war... Das
passt da ja eigentlich ganz gut rein.
Das passt da gut rein, ja, genau. Also wir hatten zuerst natürlich überlegt, nennen wir es Uwe GmbH. Und dann war uns aber klar, okay, wenn wir es Uwe GmbH nennen, dann bleibt es quasi die Firma, die nur Uwe macht. Ja. Wollen uns aber offen halten, quasi noch andere Produkte, die gut für die Gesellschaft sind, ja, rauszubringen. Und deswegen dann der Name Gute Gesellschaft.
Das ist sehr schlau. Wie hat eigentlich so dein Umfeld oder Familie darauf reagiert, dass du jetzt den sehr lukrativen Kreativdirektor-Job aufgibst und stattdessen Biere machst?
Ach, sehr positiv, ja. Sehr unterstützend. Ich glaube, meine Mutter ist einer der größten Uwe-Kunden.
Das hilft schon mal.
Ja, das hilft auf jeden
Bootstrapping,
Fall.
Bootstrapping, ne?
Ja, genau. Genau. Ja, also da, also ich glaube, da hat sich auch so ein bisschen gerade die Zeiten geändert. Also wenn ich auch mit anderen Werbern spreche, dann kriege ich da auch eher Zuspruch, also auch in meinem Umfeld.
Weil das, glaube ich, schon immer so war.
Ja.
Ja, ich glaube, es liegt aber jetzt gar nicht mehr so Also ich weiß gar nicht, ob es jetzt daran liegt, dass in der Werbung alle total unzufrieden sind. Das glaube ich gar nicht, sondern das ist eher, das glaube ich, ich habe Werbung immer als so ein Umfeld wahrgenommen, in dem neue Ideen eigentlich immer sehr umarmt wurden.
Das stimmt.
Im Vergleich zu vielen anderen Ecken. Also ich habe jetzt auch schon so ein paar Ausflüge gemacht und da ist mir aufgefallen, dass es diese Lust an was Neuem, die ist da schon sehr in dieser Branche drin. Mhm. Und ich glaube, das ist, glaube ich, auch, also mal abgesehen davon, dass man auch gerne mal was anderes macht als Audi-Abstimmung oder so, ist das, glaube ich, auch einfach so eine geile neue Idee, super, gibt's da nicht, Logo ist lustig. Also ich glaube, es sind so Dinge.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, und wenn du jetzt überlegst, wenn ihr, also den Podcast hier hören ja jetzt auch immer relativ viele, die überlegen, ob sie was anderes machen, wie sie das machen, wie sie starten, dass sie aber nie so wirklich anfangen. Mhm. Was würdest du denjenigen mitgeben?
Also ich habe tatsächlich schon seit ungefähr 10 Jahren überlegt, was Eigenes zu machen. Hatte aber nie gewusst, welches ist denn jetzt die richtige Idee, sozusagen. Und als dann diese Idee plötzlich da war, war mir klar, okay, da ist jetzt irgendwie eine Nische, wo es wirklich gelingen konnte. Und dann war es einfacher, den Mut zu fassen, sozusagen. Also wäre meine Empfehlung, wenn die Idee da ist und das Konzept wirklich das auch standhält, dann mach das.
Ja, wie machst du das dann wirtschaftlich auch? Also holt ihr dann jetzt Investoren rein? Weil ich meine,
das ist tatsächlich jetzt die große Frage. Also wir haben festgestellt jetzt auch, Getränke ist Saisongeschäft. Das war mir vorher auch nicht bewusst. Also Saison geht irgendwie im April los und endet dann September, Oktober. Das heißt, wir müssen jetzt quasi überlegen, wie machen wir das nächste Saison?
Winter-Uwe.
Ja, Winter ist immer riskant. Also wenn ein Winter-Uwe kannst du ja, also unser Summer Ale verkauft sich auch im Winter, lustigerweise. Aber ich weiß nicht, ob man ein Winter-Ale im Sommer kaufen würde. Genau, also wir müssen jetzt quasi überlegen, wie ist der nächste Schritt. Also es bleibt quasi ein ständiges Umbauen, wenn man so klein ist.
Ja. Ja, spannend. Du, das war total interessant. Vielen Dank. Schön, dass du da warst.
Ja, danke auch für die Einladung. Ja, jetzt müssen wir noch das Uwe zusammen trinken.
Ja, unbedingt. Hier, ich hab schon. Das ist echt, also es ist aber genau das, was du vorher gesagt hast. Es ist wirklich, es versucht nicht wie ein Bier zu schmecken. Also nicht wie jetzt so nachgebaut ist. Also
nee, genau.
Sondern es ist eigentlich ein richtig.
Oder soll ich dir das noch lassen? Oder ich bring dir noch mal welche mit?
Du, hör mal, ich kenne ja. Also alles gut. Prost.
Das war Queraussteiger für heute. Wenn es euch gefallen hat, bewertet uns gerne bei Apple Podcasts. Verbesserungsvorschläge oder Empfehlungen für Gäste schickt ihr uns am besten auf Facebook oder Instagram. Wir freuen uns, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder dabei seid.